On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Der Regionssportbund ist vor 4 Jahren 75 Jahre alt geworden. Und auch viele andere Vereine wurden nach dem Krieg gegründet. Einige sogar noch früher, um die Jahrhundertwende, Ende des 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise der Hannover 96 auch. Und auch in diesem Jahr haben wieder viele Vereine ein rundes Jubiläum, zu dem meist unser Vorstand eingeladen wird und sich vor Ort dann auch überzeugen darf von der aktiven Vereinsgemeinschaft. Mit den Jahren bekommen die Vereine eine Geschichte, die Höhen und auch Tiefen beinhalten kann. Um diese historischen Entwicklungen nicht zu vergessen und für die Nachwelt zu archivieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Institut, das sich mit dem Thema gut auskennt, ist das NISCH, Niedersächsisches Institut für Sportgeschichte. Und es hat seinen Sitz in der unmittelbaren Nähe zum Landessportbund Niedersachsen, dem LSB, am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, je nach Blickwinkel hinter oder an der Heinrich-Hünecke-Sporthalle, übrigens benannt nach dem ersten Vorsitzenden des Landessportbundes von 1946 bis 1955. Und genau da befinde ich mich gerade, im zweiten Stock oder zweites OG, denn ich bin mal wieder auf Auswärtstour und ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf beim Geschäftsführer, wissenschaftlicher Leiter des Institutes, Professor Dr. Dr. Bernd Wedemeyer-Kolwe. Hallo.
Ja, guten Tag, Herr Seidel.
Herr Wedemeyer-Kolwe, in unserem Podcast geht es ja auch immer darum, die Menschen hinter den Kulissen kennenzulernen, einfach damit man weiß, wie sie eingestellt sind und was für Erfahrungen sie vielleicht auch gesammelt haben im Vereinsleben. Deswegen ein paar kurze Fragen an Sie persönlich. Sind Sie ein Vereinsmensch?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin nicht in einem Verein, aber ich war früher als Schüler natürlich im Verein. Ich war im Fußballverein, hatte später im Studium aufgegeben und habe dann angefangen, vor einer nach der ersten Akademiker, glaube ich, in den frühen 80er Jahren in Fitnessstudios zu trainieren. Und das machen wir bis heute und ich jogge noch viel, gehe laufen und so weiter. Aber eigentlich würde ich sagen, ich habe sehr viel mit Vereinen zu tun, sehr viel mit Vorständen zu tun, komme mit sehr vielen zurecht. Allein im Verein bin ich nicht, von daher weiß ich gar nicht, ob ich ein Vereinsmensch bin oder nicht.
Sie waren im Verein auf jeden Fall aktiv, das habe ich gerade rausgehört. Waren Sie denn auch ehrenamtlich aktiv? Also haben Sie auch mal eine übungsleitende Rolle oder anders im Vorstand mitgewirkt?
Nee, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin, weil ich Volkskunde, also historische Kulturgeschichte studiert habe und weil ich auch einen Abschluss in Sportgeschichte als Teilfach Sportwissenschaft habe, bin ich, glaube ich, eher so der Theoretiker. Also ich mache zwar Sport, aber ehrenamtlich bin ich da nicht unterwegs. Ich war allerdings hier in unserem Institut, wir sind der Verein, uns hat 81 gegründet, war ich 20 Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand, bis ich dann im Jahr 2011 die hauptamtliche Stelle hier bekommen habe. Von daher kann ich natürlich schon sagen, dass ich irgendwie sportbezogen ehrenamtlich 20 Jahre in den Vorstand gearbeitet habe.
Das nimmt tatsächlich auch die Frage nochmal weg. Also 1981, haben Sie gerade gesagt, wurde das NISCH gegründet. Bevor wir aber gleich zukommen zum NISCH, was genau haben Sie studiert?
Genau. Ich habe Volkskunde studiert, das nennt man heute Kulturanthropologie.
Okay.
Das früher hat man immer gesagt, ja, im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft ist das so praktisch das Studium der Geschichte der sogenannten kleinen Leute. Und damit haben wir praktisch ja auch einen Bezug zu Vereinen. Mhm. Und auf der anderen Seite, weil ich eben immer Sport getrieben habe, war ich mich irgendwann für Sport interessiert und festgestellt, dass es in Göttingen innerhalb des Fachs Sportwissenschaft auch einen großen Bereich Sportgeschichte gibt. Habe mich dann mal interessenshalber daran gewendet und bin dann da so reingerutscht und habe dann eben auch Sportgeschichte weitergemacht und habe dann deswegen auch noch zusätzlich einen Abschluss im Teilfach Sportgeschichte im Fach Sportwissenschaft. Und daher, das sind die beiden Punkte, also auf der einen Seite Volkskunde, der Sportgeschichte. Von daher habe ich also einen doppelten Zugang zu derartigen Themen, ja.
Sie haben in Göttingen studiert, haben Sie gesagt. Sind Sie denn aus der Region Hannover oder sind Sie ein Zugezogener?
Also ich komme aus Kassel, habe in Göttingen studiert und arbeite in Hannover. Das heißt, ich fahre jetzt ein paar Mal die Woche hierher.
Ach, Sie wohnen noch in
Göttingen, ja.
Ah, okay. Wie genau kamen Sie denn zum NISCH? Also Sie haben eben gerade gesagt, 1981 wurde es gegründet. Seitdem waren Sie eine ganze Zeit lang auch Vorsitzender.
Ich war im Vorstand, aber ich war immer nicht der Vorsitzende.
Ah, okay.
Als ich in den frühen 90er Jahren mit Sportgeschichte angefangen habe, bin ich in der Sportwissenschaft Göttingen auf Professor Arndt Prüger gestoßen, der die Sportgeschichte unterrichtet hat in Göttingen und noch andere Dinge, Trainingswissenschaften und so weiter. Und da war Mitbegründer des NISCH 1981 und war damals auch im Vorstand. Und weil es dann nicht so viel Sporthistoriker gegeben hat oder sich dafür interessieren, hat er also unter anderem mich gleich dafür zunächst ehrenamtlich irgendwie rekrutiert. Und dann bin ich mittlerweile dann reingerückt. Die erste größere Sache, die wir gemacht haben, war tatsächlich 50 Jahre Lande Sportbund, also 96. Da gab es damals eine große Ausstellung und die haben wir vom Institut gemacht. Ich habe dann als Sporthistoriker eben mit der Geschäftsführerin der damaligen zusammengearbeitet und haben dann eine Ausstellung auf die Beine gebracht. Und über diese Tätigkeit bin ich dann eben auch ehrenamtlich im Vorstand gewesen, also Teil des wissenschaftlichen Beirates, später als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates, da war ich zum Teil mal Schriftführer, habe eben immer ehrenamtlich im Vorstand mitgearbeitet und dann eben auch zum Teil Sachen gemacht, die mit dem Institut irgendwie zusammenhingen. Ich habe dann 1998 eine Festschrift geschrieben, das war 150 Jahre Nordheimer Turngemeinde von 1848.
Mhm.
Da habe ich ein paar Jahre später noch eine weitere Festschrift geschrieben in der Nähe von Wolfsburg, Fallers Leben, genau.
Mhm.
Das war eine Festschrift, ich glaube, es war 1925. Und da bin ich allmählich da so in dieses Thema reingeraten, habe mich also dann auch ganz gut mit Vereinsgeschichte ausgekannt. Und dann kamen dann später noch andere Dinge dazu. Dann habe ich vor 20 Jahren angefangen, auf Honorarbasis das Archiv des Deutschen Sportbundes aufzuarbeiten. Die hatten damals in ihrem Keller einen Kilometer ungeordnete Aktenordner. Und dann habe ich dann angefangen zu versuchen, da eine gewisse Ordnung reinzubringen, Sachen auszusortieren oder Sachen zu behalten und das zu sortieren. Das ist eine Tätigkeit, die mittlerweile hier in unser Institut übergegangen ist. Also seit 10 Jahren sind wir zuständig für das Archiv des Deutschen Sportbundes und haben da also eine gewisse Ordnung reingebracht, sind dafür zuständig, einmal im Jahr, mehrere Male im Jahr, die überschüssigen Ordner der einzelnen Abteilungen abzuholen. Die bringen wir in den Keller, die ordnen wir, da machen wir eine Bestandsaufnahme, was drin ist. Unter anderem und nebenher machen wir eben noch das historische Archiv. Das heißt, die Dinge, die sich aber seit 45 im Landessportbund oder 46 im Landessportbund angesammelt haben, die haben wir in der Ordnung gebracht. Da haben wir einen Katalog geschrieben, da haben wir eine Datenbank gemacht, die wir laufend ergänzen, sodass also die Leute vom LSB, wenn die was suchen oder wenn die was brauchen, wenn die was nicht wiederfinden, wenn irgendwas da ist, wenn sie zum Beispiel, sagen wir mal, Leute ehren, wenn Leute gestorben sind und sie haben die Unterlagen nicht mehr, wissen nicht, wo sie sind oder wenn vielleicht bestimmte Beschlüsse fehlen, bestimmte Protokolle, wo sie nochmal nachgucken müssen oder wenn dann Vereine anfragen, weil die noch Unterlagen brauchen, dann wendet man sich normalerweise an uns und wir können das in irgendeiner Weise dann raussuchen. Also soweit sind wir da schon geordnet, dass das funktioniert.
Da sind wir schon mitten reingeschlittert in Ihren Aufgabenbereich. Vielleicht können Sie tatsächlich einmal kurz erklären den ZuhörerInnen, was genau ist eigentlich das NISCH?
Wir sind ein Verein und als solches sind wir, wenn wir finanziert vom Land über den Landessportbund. Mhm. Wir haben ein Budget im Jahr, wir haben 3 halbe Stellen und wir sind eine Dokumentationsstelle für den Sport in Niedersachsen, also eine historische Dokumentationsstelle und ein historisches Archiv. Das heißt, wir sammeln, bewahren, beraten, erforschen, publizieren und vermitteln Sportgeschichte in Niedersachsen.
Okay.
Ganz konkret heißt das, dass wir mittlerweile nach über 40 Jahren eine sehr, sehr große Sammlung haben zum Bereich Sportgeschichte in Niedersachsen. Und natürlich darüber hinaus, das hört ja nicht auf an den Grenzen, das geht ja weiter. Und Sport ist ja auch ein Thema, was sich immer wieder ändert, was andere Definitionen hat. Also wir haben eben nicht nur klassische Sportarten oder Sportvereine, sondern wir eben auch noch Sammelgebiete, die darüber hinausgehen ein bisschen. Aber wir haben mittlerweile eine Bibliothek aufgebaut, die über 20.000 Einheiten, 20.000 Bücher als Zeitschriften enthält, vorwiegend zum niedersächsischen Sport. Das geht bis hinunter ins 19. Jahrhundert. Also alle möglichen Sportverbände und vor allen Dingen zum der Turnverband, also die Deutsche Turnerschaft damals war einer der ersten Turnverbände, Sport- und Turnverbände, Verbände für Leibesübungen, 1848 gegründet, später verboten, 1861 wieder neu. Die ersten Turnvereine in Niedersachsen stammen von 1846. Also das ist eine Zeitspanne von 175 Jahren mittlerweile fast schon, über die wir Unterlagen verfügen. Also wir haben Bücher und Zeitschriften. Darüber hinaus haben wir ein Archiv. Also wir verwalten das Archiv des Sportbundes, haben ein eigenes Archiv mit ungefähr 120 Ticken, Aktentickeln. Da haben wir zum Beispiel gesammelt, sagen wir mal, Sammlungen von Leuten zu bestimmten Sportarten. Wir haben einzelne Vereins, Bestände von Vereinen, die zum Beispiel nicht mehr wussten, wohin mit ihren Unterlagen. Das haben wir dann aufgenommen. Oder Vereine, die geschlossen worden sind, aufgegeben haben, da haben wir die Unterlagen bekommen oder so. Dann haben wir von einzelnen Verbänden Teilbestände. Wir haben von Personen, also Nachlässe von bekannten Sportlerinnen und Sportlern. Letzten, die wir bekommen haben, ist zum Beispiel einer der bekanntesten Ruderer Deutschlands, der Deutschlandachter in den 60er Jahren rudert, Herr Trostmeier aus Hannover, Hamburg-Hannover. Da haben wir den Nachlass bekommen, hat auch jemand aufgrund unseres Nachlasses gerade auch ein Buch über Horstmeier geschrieben, eine Biografie. Also das ist so ein Sammelsurium aus Vereins- und Verbandsunterlagen, persönlichen Unterlagen und Sammlungen von Leuten, die sich mit bestimmten sporthistorischen Dingen befassen.
Ich habe gelesen, Sie können das ja korrigieren, weil es wird wahrscheinlich den aktuellen Stand haben. Also Sie haben 17.000 Bände ungefähr in Ihrer Spezialbibliothek, die ich ja beim letzten Mal bei meinem Besuch auch besuchen durfte und beeindruckenderweise das dort mal einen Blick reinwerfen durfte. Um die 3.400 Festschriften von niedersächsischen Sportvereinen und Verbänden. Da sind bestimmt noch einige dazugekommen in der letzten Zeit, weil der Film, den es auch auf YouTube nach wie vor gibt, den packe ich auch in die Shownotes übrigens, da ist das auf jeden Fall da vermerkt. Und dort schreiben Sie auch oder dort sprechen Sie auch darüber, dass zu diesem Archiv zahlreiche Nachlässe aus Privatsammlungen mit Sportbekleidung, Pokalen und Fotos und so weiter gehören. Was genau, beziehungsweise gibt es interessante oder äußerst interessante oder kuriose Elemente, sozusagen Ihre Top 3 aus diesem Nachlassarchiv, was Sie bekommen haben?
Ach, das ist schwer zu sagen. Wir sind ja kein Museum, wir sammeln eigentlich keine dreidimensionalen Objekte. Aber wir haben zum Beispiel eine Olympiafackel. Ah. Wir haben nicht einfach eine Olympiafackel, denn das Gerät alleine würde uns nichts nutzen. Oder wir wissen natürlich auch mehr, die damals in Niedersachsen einen Verein, das war von 1972, ja, als wir Olympische Spiele in Deutschland gewesen sind, welche Person damals diese Olympia-Fackel genutzt hat, wer mit ihr gelaufen ist. Wir haben Unterlagen über diese Person, sodass wir praktisch diese Fackel einer bestimmten Person zuordnen können.
Ja.
Aber das sind eigentlich eher so Ausnahmen. Also wir haben da natürlich auch ganz frühe Bücher von Friedrich Ludwig Jahn, Erstausgaben zum Teil, also die 1813, 1814 sind. Ja. Das sind so Sachen, die wir zwar eher haben, aber wenig benutzen, aber einfach eben aufbewahren. Dann haben wir noch zufällig eine große Fahne eines Arbeitersportvereins aus der Zeit um 1900, die ja die selten sind, haben wir restaurieren lassen. Das sind Dinge, die haben wir da, sowas verleihen wir manchmal zur Ausstellung. Also die haben jetzt also keine näheren Aussage, jetzt sind einfach so ganz bestimmte dreidimensionale Objekte, obwohl wir die eigentlich gar nicht sammeln. Wir haben aber Sammlungsschwerpunkte, beziehungsweise Sammlungen, die wir bekommen haben. Die haben zum Beispiel die größte Sammlung zur Geschichte der internationalen Freikörperkultur.
Ja.
1890. Freikörperkultur, ich weiß nicht, wie viele das eigentlich wissen, war von Anfang an.
FKK.
FKK, nicht im Sport verankert. Heutzutage ist der deutsche FKK-Verband, der DFK, Deutsche Familiensportverband, seit über 50 oder 60 Jahren Teil des DOSB.
Mhm.
Ist also Sportverband, es gibt zahlreiche Sportvereine, FKK-Sportvereine. Und wir haben nun also die größte Sammlung, das sind ungefähr 200 Regalmeter Material zur Geschichte dieser Freikörperkultur. Und wir haben auch, das haben wir gemacht, wir im Historischen Museum Hannover und im Stadtarchiv Hannover, über uns eine große Ausstellung in Herrenhäuser Garten zur Geschichte der Freikörperkultur, die ist ja deutschlandweit beworben worden.
Okay.
Das ist zum Beispiel so eine besondere Sammlung. Dann haben wir mal eine Sammlung, die sehr, sehr gesucht und sehr frequentiert wird. Wir haben eine Sammlung zur Geschichte des Ringkampfs.
Mhm.
Und zwar des Catchens, des Wrestlings und des Amateur- und Berufsringkampfs, gesammelt von einem Polizisten aus Salzgitter, der selber im Amateur, das war glaube ich der TB Eckerbars Hagen, im Amateur- und Berufsringkampffunktionär war. Der hat also über die Jahre eine riesige Sammlung angehäuft, die haben wir irgendwann bekommen. Und die wird auch sehr frequentiert, weil das eine ganz seltene Sammlung ist, immer wieder Leute herkommen, die sich damit befassen und einzelne Dinge daraus suchen wollen. Nebenbei gesagt, wir haben im Jahr, um das mal zu verdeutlichen, ungefähr 400 Anfragen.
An Material, was?
Am Material, da wird erst Fragen gestellt, da wird was gesucht und so weiter und so weiter. Und wir haben ungefähr, vor Corona war es so 150 Leute, die uns besucht haben. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Vieles ist ja digitalisiert. Also es gibt auch haufenweise also Leute auch von Universitäten, die sporthistorische Projekte machen. Die finden dann gerade bei uns, unsere Datenbanken sind ja online und auch in den Metadaten drin.
Ach so, das heißt also diese Spezialbibliothek, die ist tatsächlich auch geöffnet für jeden.
Das Archiv ist für jeden geöffnet. Wir sind ein Verein, ist für jeden geöffnet.
Ja.
Wir haben Datenbanken angelegt, um unsere Bestände zu durchsuchen. Die sind auf unserer Homepage. Und aber die Bibliotheksdatenbank ist eine Metadatenbank, ist Bestandteil der Universitätsdatenbanken Deutschlands und praktisch weltweit. Und von daher, weil die Leute dann suchen und darauf stoßen, dass eben wir seltenes Material haben, kommt es eben zu zahlreichen Anfragen, auch aus dem Ausland. Da kommen die Leute hierher, um sich die Sachen anzusehen und darüber zu arbeiten. Oder sie bestellen eben Scans. Fertigen dann eben Scans an oder Kopien und die verschicken wir dann. Oder?
Das würde ich gerade fragen. Also Sie haben bestimmt auch einen Digitalisierungsprozess, also mit dem Archiv, was Sie vorhin angesprochen haben, vom Landessportbund, könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere dort digital archiviert wird.
Ja,
aber Ihre Bücher zum Beispiel, also die sind nicht alle archiviert, sondern die sind hier. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man das beauftragen.
Na klar. Also man kann, wenn jemand was sucht und es bei uns ist, können die Leute entweder kommen, ganz normal, das ist der normales Archiv, eine normale Bibliothek, und sie kommen, die das ansehen.
Wann kann man vorbeikommen? Kann man einfach spontan vorbeikommen oder so?
Also eine Einbringung wäre schön, denn wenn wir mit den Leuten sprechen, dann erfahren wir, was sie wollen und können das explizit noch detaillierter raussuchen, sodass dann natürlich viel weniger Zeit darauf verschwendet wird. In der Regel ist dienstags bis donnerstags von, wir verstehen auf der Hauptbestoff, nur das wird nur geöffnet, aber wir machen eben auch Ausnahmen, weil viele Leute eben zu anderen Zeiten gar nicht anders hin.
Ne? Ja. Wie nett.
Das gehört eben dazu, und weil eben eine Spezialbibliothek sind, setzen uns mit den Leuten auch ausgiebig hin und erwarten uns mit denen Fragen, die, das ist insbesondere dann, wenn Leute aus dem Vereins- und Verbandswesen kommen. Also typische Fragen von Vereinen sind, wir haben ja ein Archiv, wir wissen nicht, wie wir das verwalten sollen, was sollen wir damit machen, wie sollen wir es ordnen und gliedern, da kommen wir und helfen.
Okay, also Sie beraten Vereine,
genau, wir beraten
Archivierung
von. In der Archivierung nicht nur da, es kommen Leute, die kommen aus Vereinen, die schreiben ihre Festschriften, denen fehlen zum Beispiel Unterlagen oder die haben vielleicht überhaupt keine Unterlagen mehr oder genießen vielleicht gar nicht mehr, wann sie begründet worden sind oder suchen Unterlagen zu ganz bestimmten Personen in ihrem Verein, und da können wir in der Regel. Also wir nehmen das alles sehr sportlich natürlich. Wir versuchen, die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Können wir in der Regel da relativ gut helfen. Das heißt, wir führen den Leuten auch Telefongespräche, fragen genau, was sie wollen. Gestern zum Beispiel waren Leute vom Niedersächsischen Fechtverband hier. Die werden nämlich 75.
Ja.
Und da haben wir eben das Gründungsdatum rausgesucht, weil die das eben so auch nicht mehr hatten, und haben die beraten, wo man nachgucken könnte, wie sie ihre Geschichte schreiben können. Also so kommen wir stark in Kontakt. Und deswegen haben wir auch wir haben auch einige Wettbewerbe. Sie haben da vorhin schon, haben es vorhin angesprochen.
Genau.
Einer unserer Wettbewerbe ist, wer schreibt die beste Festschrift?
Genau. Und wie können Vereine oder Verbände daran teilnehmen? Warum sollten vielleicht auch unsere Vereine daran teilnehmen? Was für einen Anreiz hat das?
Also, wir helfen bei verfassungsfremden Festschriften, und wir haben diesen Wettbewerb ins Leben gerufen, weil Festschriften normalerweise, jedenfalls war das früher, so nicht recherchiert werden können, so nicht erhältlich sind. Festschriften haben normalerweise keine ISBN-Nummer, sie sind nicht im Buchhandel bestellbar, sie gelangen normalerweise nicht in öffentliche Bibliotheken.
Ja.
Das heißt, viele Leute, die zum Beispiel, sagen wir mal, über der bestimmte Stadt sportgeschichtlich arbeiten, wissen gar nicht, dass es das gibt und wie viel es davon gibt. Und da haben wir uns gedacht, wir versuchen das mal zu konzentrieren und machen einen Wettbewerb, wer schreibt die beste Festschrift. Die schreiben wir alle 2 Jahre aus. Die schreiben wir ganz normal aus. Im LSB-Magazin steht hier drin. Wir schreiben zum Teil die Vereine an, von denen wir wissen, dass sie ein rundes Jubiläum haben.
Mhm.
Wir schreiben es auf der Homepage aus. Und die Leute nehmen dann teil mit ihrer Festschrift, bewerben sich, und dann haben wir alle 2 Jahre ein einzelnes Schloss, und dann setzt sich eine Kommissionsgruppe dran an die Festschriften, die eingesendet werden. Wir haben dann so eine Prämienliste, also wir prämieren die besten 10 normalerweise, die besten 1 bis 3 mit einem Geldpreis und danach mit Lob und Anerkennung. Wir machen dann eine Veranstaltung dazu, die immer derjenige ausrichtet, der den vormaligen Wettbewerb gewonnen haben, dieses Mal als AK Flieg, also die Fliegergruppe von der Universität Hannover, die eine Festschrift geschrieben hat. Und in der Regel kommen wir so zwischen 60 und 120, 130 Festschriften. Das hängt immer davon ab, ob es da Jubiläumswellen gibt oder ob es weniger Jubiläumswellen gibt. Aber wir bekommen das dann und dann.
Was sind denn die Rahmenbedingungen für diese Teilnahme? Also wenn ich jetzt gerade dabei bin, im Verein eine Vereinschronik aufzusetzen, dann ist es, glaube ich, für mich klar, dass ich dann in diesem Zeitrahmen mich bei Ihnen bewerben kann. Das sind ja immer 2 Exemplare, die Sie, glaube ich, haben möchten dafür. Kann ich denn auch daran teilnehmen mit einer Festschrift, die ich vielleicht vor 5 Jahren schon angefertigt habe, die aber an dem Wettbewerb noch nicht dran teilgenommen hat?
Das ist möglich. Also das gerade.
Ja.
Also es gibt ja etliche, ich meine, wir haben zwar mittlerweile etwa 4.000 Festschriften, wenn man sich überlegt, in der Sachsen hat 4.000 Vereine. Wir haben zwar jetzt nicht irgendwie 40% der Vereine, decken wir nicht ab, weil viele Vereine ja mehrere Festschriften haben. Aber da sind wir immer hinterher und wir hätten das gern und wir begrüßen das. Und das kann man machen, solange das noch nicht beworben wurde, also sobald noch nicht diese Festschrift eingereicht worden ist. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile, und da kann man hier kommen, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, Hannover würde ich jetzt nicht empfehlen, denn wenn man schauen will zur Sportgeschichte Hannovers und man guckt da die Festschriften an, die wir hier zu haben, dann haben wir, glaube ich, mittlerweile ungefähr 400 oder so. Also nein, für Hannover gibt auch viele Vereine, hier haben wir unglaublich viele Festschriften. Und wir selber brauchen die häufig, wenn wir Sachen erforschen wollen, zum Beispiel, daran zeigt sich auch der unmittelbare Nutzen an Festschriften von Vereinen und Verbänden, auch von Kreis- und Stadtsportbünden übrigens, die wir noch haben, dass vor ein paar Jahren der Landessportbund eigentlich wissen wollte, welcher Kreis- und Stadtsportbund wann eigentlich Jubiläum hat. Und das sind natürlich Dutzende. Und einige gibt es nicht mehr, einer fusioniert. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben versucht, das mal zusammensetzen. Das war auch so nicht schwierig, dafür haben wir länger gebraucht. Aber um Daten rauszukriegen, mussten wir immer wieder in ältere Festschriften reingucken, weil das zufälligerweise irgendwo da stand.
Ja, ja.
Also wir brauchen dann eben ganz viele verschiedene, sage ich mal, Quellen oder Bücher oder Überlegungen oder Dokumente, um so eine Liste zusammenzustellen. Wir haben es im Endeffekt geschafft. Wir haben nicht alles herausbekommen, aber das meiste haben wir so geschafft, dass der Landessportbund eben die Liste vorliegen hat und ungefähr weiß, wann er wie auf welche Kreis- und Stadtsportbünde zugehen muss.
Also ich weiß, dass der Regionssportbund einer der ältesten ist.
Ja.
Aber ob er der älteste ist, weiß ich gar nicht. Wissen Sie das?
Müsste ich jetzt in meiner Liste nachher.
Ja. Ja, gerne. Ja, wir haben, in 2020 haben wir ja unser 75-jähriges Jubiläum gefeiert und sind gegründet Anfang Dezember.
Ja, hier, wir haben es veröffentlicht. Wir haben ein Jahrbuch, was alle 2 Jahre herausbekommt.
Alle 2 Jahre, okay.
2 Jahre.
Ja. Was steht da drin?
Da stehen natürlich in erster Linie Sachen drin, die unseren Verein betreffen, unsere Geschäfte, die wir hier arbeiten. Wir denken, das ist praktisch ein Rechenschaftsbericht. Und darüber hinaus haben wir aber unheimlich viele Beiträge, auch von Vereinsleuten, die was über den Verein schreiben wollen.
Mhm.
Also wir haben über viele verschiedene Aspekte, die das als Sportgeschichte, einzelne kleine Aufsätze drin.
Mhm.
Dann haben wir Buchbesprechungen drin, also wenn es was Neues gibt zur Sportgeschichte. Dann haben wir Nekrologe drin, also einer unserer ehrenamtlichen Mitglieder im Vorstand, Peter Hügner, der war früher Sportjournalist, der erstellt dann immer Listen von Leuten, die gestorben sind und schreibt was zu denen und so weiter. Also das ist relativ bunt.
Hey.
Diese Jahrbücher kann man aber, die bereits vergriffenen, kann man auf unserer Homepage, die sind digital vorhanden, die kann man da abrufen, kann man sich ansehen und so weiter. Aber jetzt hier, ich gucke mal gerade,
ja.
Unsicher Kreissportbund Hameln-Pyrmont soll am 17.06.1945 gegründet worden sein. Das scheint der älteste zu sein.
Okay. Der ist ja auch bei uns hier in der Nähe.
Der ist auch bei uns in der Nähe. Dann gibt es am 1.12.45 hat sich der Kreissportbund Hannover Land begründet.
Ja, das ist der
Rechtsbund. Das ist der Rift. Der hat dann fusioniert mit Burgdorf und Neustadt.
Richtig, genau.
Zum Sportkreis Hannover Land. Und heute ist er der RSB Hannovers, also der 1, 2, 3, 4, 5, der, ich glaube, der siebtälteste Kreis- oder Stadtsportbund in Niedersachsen.
Ah ja. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, uns einfach mal das Jubiläum ein bisschen anders zu gestalten. Unser Vorstand hat sich dem, dadurch, dass wir ja so breit und so wirklich groß sind an Fläche und auch viele Vereine haben und dass wir versuchen, mit unseren Vereinen was zu gestalten und nicht eine große Veranstaltung, sondern halt ganz viele, und zwar hatten wir 75 so im Kopf. Und das war ganz toll, die Beteiligung von den Vereinen, die das gerne auch mitgemacht haben. Und so bekommen wir einfach Nähe. Das ist unser Ziel in allem, was wir machen, einfach, dass wir auch vor Ort sind. Weil natürlich sind wir zentral gelegen in Hannover Stadt, damit wir halt von jedem im Prinzip aus jeder Kommune gleich zu erreichen sind. Aber wir sind auch gerne vor Ort. Und da auf jeden Fall auch nochmal den Hinweis an Sie als Zuhörer, wenn Sie im Verein sind, gerne eine Einladung an unseren Vorstand richten, wenn Sie ein Jubiläum feiern. Die sind gerne vor Ort, aber kommen auch gerne mal zu einer Jahreshauptversammlung. Das ist auch nicht verkehrt, um den Kontakt zu halten. Ja, gehen wir noch mal kurz ein auf die Ausschreibung der Jubiläumsschrift. Aus Ihrer Sicht, was macht denn eine gute Jubiläumsschrift aus? Also Sie setzen sich ja, Sie sagten Kuratorium, hatten Sie gesagt, Jury.
Genau, ja, genau.
Was sind denn so die Kriterien, worauf so eine Jury achtet? Muss es denn unbedingt so ein hart gebundenes Buch sein mit Goldschrift oder was macht eine gute Verschrift aus?
Also ein Aspekt ist mit Sicherheit nicht, dass sie teuer gewesen sein muss oder gut ausgestattet oder wie auch immer pompös daherkommt. Das ist natürlich nicht der Fall. Es geht natürlich um den Inhalt. Es geht eben darum, dass die Festschrift kritisch und selbstkritisch und, wenn es geht, relativ umfangreich über ihren Verein berichtet, möglicherweise auch noch sich klar macht, dass der Verein Teil der jeweiligen Ortsgeschichte ist. Also wir haben ja ganz früh im 19. Jahrhundert, haben wir schon ganz typischerweise, ist dann normalerweise der erste Präsident des Turnvereins auch gleichzeitig innerhalb der Stadt zum Beispiel Bürgermeister oder so. Da haben wir sogar so eine Verschränkung, die auch sportpolitisch sehr, sehr interessant ist. Also dass immer auch, dass nicht nur der Verein, sondern immer auch die Umgebung mitgedacht wird.
Mhm.
Kontakt zu anderen Vereinen, Austausch innerhalb der Stadtgeschichte, welche Bedeutung hat der Verein gehabt. Das ist das Besondere an dem Verein. Also Gründungsgeschichten sind immer was sehr Besonderes. Manchmal werden Vereine aus der Not geboren oder mit Absicht konstruiert oder wie auch immer aus irgendwelchen politischen Gegebenheiten oder sozialen oder geschichtlichen sind die entstanden. Es gab früher Arbeitersportvereine, die haben eine eigene Geschichte. Es gibt katholische Sportvereine, DJK, Deutsche Jugendkraft, die haben eine eigene Geschichte. Es gibt bestimmte Ballsportvereine, die sich gegründet haben, Fußballvereine, als der Fußball gerade aufkam. Viele Leute wollten das spielen. Es ist dann so eine zukunftsorientierte Gründung und so weiter. Dann ist es natürlich immer ganz wichtig, dass man sich kritisch gegenüber der Geschichte des Vereins im Deutschen Reich auseinandersetzt. Da achten wir drauf, gerade auch heute, wo wir eben auch wieder sehr viel mit Rechtsradikalität zu tun haben. Also es geht auch um Aufklärung und Selbstaufklärung, um Positionen und um Standortbestimmungen und so weiter. Und dann ist es immer interessant, dass darüber haben wir ja schon gesprochen, dass Sport immer irgendwie die Themen der Gesellschaft abbildet. Also ich weiß, in den 70er, 80er Jahren, da kam das Thema Naturschutz auf zum Beispiel. Da gab es ganz viel Bezüge zu den Wassersportvereinen, selbstverständlich, nicht? Mhm. Dann gibt es natürlich das Thema Migration, Integration. Vereine waren da schon immer tätig, haben schon immer Leute aufgefangen. Ich erinnere nur an die Aussiedler und Flüchtlinge nach 1945, die auch nach Niedersachsen gekommen sind. Die haben sich in die Vereine integriert. Ohne die hätten die Vereine damals gar nicht existieren können, weil so viele Männer eben im Krieg geblieben sind im Westen und so weiter. Also, dass man sich darüber im Klaren macht, dass der Verein eben auch soziale Aufgaben immer hatte, historische Aufgaben immer hatte. Das ist interessant, das zu lesen an diesen Beispielen, das aufzuziehen.
Hm.
Das ist interessant.
Wann und warum sollte denn ein Verein eigentlich eine Chronik erstellen? Also wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Man versucht ja immer zu entschleunigen mittlerweile schon. Aber genau das ist es ja halt. Ist es heute noch angesagt, eine Chronik zu schreiben, oder fällt dies tatsächlich der Schnelllebigkeit oder dem Mangel an Zeit dann zum Opfer? Wie schätzen Sie das ein? Also, was sind Ihre Erfahrungswerte?
Also ich als Historiker, ich vergewissere mich ja immer auch über die eigene Geschichte. Jeder hat ja eine eigene Geschichte und eben dann auch über die Geschichte der eigenen Umgebung. Und wenn der Verein sowas wie eine Heimat ist, eine soziale Heimat, dann ist es ja auch immer interessant und auch identitätsstiftend und auch rückschauend interessant zu wissen, wo man herkommt, was man gemacht hat, wie man eingebunden gewesen ist, auch über mehrere Generationen. Ich meine, es gibt mittlerweile, wir haben ja in einigen Vereinen 3, 4, 5 Familiengenerationen, die da irgendwie auch was gemacht haben. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Oder zum Beispiel gab es Probleme, die wir heute haben, die es früher schon gegeben hat. Stößt man beim Durchsuchen von solchen Dingen auf ähnliche Sachen, auf Parallelen oder so? Das ist immer interessant. Also ich glaube, in erster Linie ist es eine Identitätssache.
Mhm.
Und das halte ich für außerordentlich wichtig, dass man so eine lokale Identität, so eine lokale Heimat, dass man die sich bewahrt. Und deswegen halte ich es für relativ sinnvoll und auch wichtig und auch gut, wenn man eine Chronik macht.
Und Sie unterstützen dabei auch. Also das habe ich auch extra mal gelesen, dass NISCH unterstützt Sportvereine und Sportverbände in Niedersachsen bei der Erstellung einer Sportvereinschronik. Also wie läuft das ab? Kann ich einfach bei Ihnen anrufen und fragen, wann haben Sie Zeit oder nehmen Sie dafür auch ein Honorar?
Nein. Also wir sind ein Verein, wir werden finanziert über das Innenministerium, über den Landessportbund.
Ja.
Und das ist unsere Aufgabe, Dienstleister für Vereine und Verbände zu sein. Und wir setzen es mit den Leuten hin und wir besprechen das. Und in der Regel kostet sowas nichts. Sondern das ist für uns einfach unsere Bildungsangebot, also Bildungsvermittlung gehört dazu. Das ist wichtig, das machen wir. Die Leute können uns anrufen, sie schreiben uns eine E-Mail. Sie kommen vorbei, wie gesagt, am besten, wenn wir vorher einen Termin gemacht haben, damit wir uns auch schon drauf einstellen können. Und in der Regel kommen da auch vernünftige Sachen bei raus und bleiben wir zum Teil länger mit denen in Verbindung. Manchmal schreiben wir auch ein Vorwort. Manchmal helfen wir bei der Suche nach Literatur oder bei Quellen oder so. Manchmal vermitteln wir auch Leute. Also Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hängt immer davon ab, was genau gewünscht wird und was gesucht wird.
Hm. Zusätzlich weiß ich auch über Informationsveranstaltungen, die Sie auch mit unter anderem gestalten, auch in Kooperation. Was haben Sie da in den letzten 20 Jahren, vielleicht können Sie mal ein, zwei, drei Beispiele irgendwie nennen, wo Sie da was mitgemacht haben?
Also
und mit wem vielleicht auch?
Also wir hatten ganz früher mal selber so eine Reihe, da haben wir so Klopfchen gemacht, das ist aber schon lange her. Wenn Leute die Festschriften schreiben wollten, dann haben wir so ein kleines Veranstaltung gemacht, wie baut man ein Vereinsarchiv auf? Da haben wir auch Broschüren, die wir extra gestaltet haben. Die kann man hier auch kriegen und abrufen und die können wir auch zuschicken. Das haben wir mal mit dem Landessportbund gemacht. Vorher alleine in den letzten Jahren in Kooperation mit dem Landessportbund. Das sind so Veranstaltungen, die wir machen. Wie gesagt, wir haben dann diesen Festschriftenwettbewerb. Wir machen dann aber noch historische Tagungen zur Sportgeschichte. Da laden wir auch auf Vereinsleute ein, weil die über ihre Sachen am besten Bescheid wissen. Aber auch Leute von Presse, Universitäten haben ein Thema und da machen wir auch dann Tagungsbände. Wir haben zum Beispiel unsere letzten Tagungsbände, unsere letzten Veranstaltungen waren einmal die Einführung von Fußball und Rugby in Norddeutschland.
Mhm.
Das war ein Thema. Dann haben wir mal eine Tagung und ein Buch gemacht zur Geschichte der Turnvereine in Niedersachsen. Dann haben wir mal eine Tagung und ein Band gemacht, als der Sport nach Hannover kam, hieß der. Das war damals, auf das Land Niedersachsen 52 Jahre alt, glaube ich, also die Kooperation englische Könige und Land Niedersachsen 52 Jahre alt geworden ist. Da haben wir, weil Sport ja bekanntlich aus England kommt und die ersten Sportvereine aus Hannover waren einer der frühesten Sportvereine in Deutschland, weil die eben den Kontakt zu England hatten.
Hm.
Als der Sport nach Hannover kam, wie das abgelaufen ist. Dann haben wir aber auch mal was gemacht zur Geschichte der Rehabilitation und Prävention im Sport. Also Geschichte Behindertensport, so etwas haben wir auch schon gemacht. Oder Medizingeschichte oder so.
Eine Sache ist ja leider ins Wasser gefallen, also nicht unbedingt des Regens wegen, sondern leider wegen Corona. Wir hatten da ja auch sogar, ich habe vorhin angesprochen, in unserem Jubiläum oder zu unserem Jubiläum gehörte eigentlich auch eine kleine Fahrradtour mit Ihnen zusammen.
Ja, das haben wir mit dem Regionssportbund versucht zusammen zu initiieren. Da haben wir also überlegt, wo gibt es interessante Sportstätten, historische in Hannover? Kann man die überhaupt, wie kann man die mit dem Fahrrad erreichen und wie gestaltet man so eine Sportstour? Mittlerweile machen das zum Teil, gibt es glaube ich noch andere Institutionen, die so etwas überlegt haben. Wir haben es damals mit dem RSB zum ersten Mal überlegt und das war eben, glaube ich, März 2020.
Dann, ja, es war kurz nach dem Lockdown.
Wir hatten dann auch eine Fahrradtour, die haben wir abgefahren. Das war zum Teil in Hannover nicht ganz ungefährlich, wo wir uns gefragt haben, ob man das eigentlich so durchführen könnte. Mhm. Aber das war eigentlich ganz interessant. Wir hatten alles fertig, aber dann kam Corona, ist uns Wasser gefallen. Das haben wir dann nicht mehr verfolgen können.
Aber vielleicht können wir das ja doch nochmal in Angriff nehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Und zwar das eine ist, Sie sind, haben Sie gesagt, drei Halbtagskräfte hier. Womit beschäftigen sich die anderen, die hier im Haus sind? Sie sind ja der wissenschaftliche Leiter, Geschäftsführer.
Ja, genau. Also ich, genau. Dann haben wir noch die Kollegin, die die Verwaltung und Organisation macht.
Mhm.
Da geht es vorwiegend darum, unsere ganzen, immerhin sind es doch relativ viele Veranstaltungen, auch unsere Vorstände und so, das organisatorisch vorzubereiten. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn die Festschriftenwettbewerbe anstehen, da haben wir sehr viel zu tun. Wir haben auch, das habe ich vergessen, wir haben auch eine andere Veranstaltung, die wir haben, ist das Ehrenportal des niedersächsischen Sportes. Da nehmen wir...
Das ist sozusagen die Hall of Fame?
Ja, das ist sozusagen die historische Hall of Fame in Niedersachsen.
Okay.
Da sind mittlerweile mehrere hundert Personen drin, also vom 19. Jahrhundert bis heute. Dann nehmen wir alle paar Jahre wieder eine Gruppe von Leuten auf, die entweder ihre Leistungssportkarriere hinter sich haben oder so lange, jahrzehntelang Funktionsträger im Sport waren, dass sie mittlerweile auch in die Jahre gekommen sind. Und das sind Leute, da erforschen wir die Biografien, nehmen wir den Kontakt auf, feiern Ehre die in einer Veranstaltung und nehmen die in unsere Hall of Fame auf. Das kann man auf der Homepage, da haben wir eine ganze Reihe von, kann man über eine Suchfunktion die Leute suchen. Die laden wir ein zu einer Veranstaltung, die kommen dann her, die bekommen dann Urkunden, da machen wir eine kleine Feier, dann nehmen wir sie in ihren Portal auf. Und im Laufe der Jahre haben wir eben nicht nur mehrere hundert Leute aufgenommen, sondern wir haben eben auch mehrere hundert Biografien. Da haben wir eben auch Unterlagen zu. Das machen wir auch alle paar Jahre. Das kommt auch sehr gut an. Weil gerade Leute, aber wir jetzt im Leistungssport, bleiben wir mal da, die ihre aktive Zeit hinter sich haben, die geraten dann, dass es gerade Fußball ist oder so, sehr schnell in Vergessenheit. Und gerade bei Randsportarten, die freuen sich sehr, wenn sie plötzlich angeschrien werden und können dann nochmal, das machen wir gerne auf den Fahrstuhl, nochmal berichten, wie das gewesen ist und so weiter. Und dass sie nochmal geehrt werden, das halten wir für sehr, sehr wichtig.
Mhm. Hm?
Also damit sind wir eben auch organisatorisch ziemlich beschäftigt. Und es geht eben auch, also wenn dann, also so etwas, wie gesagt, beim Festschriftenwettbewerb, da haben wir sehr viel umfangreiches Material zu sichten. Das sind alles so Sachen, die macht die formale Organisation. Mhm. Und dann haben wir noch jemanden, mein Kollege, der für Archiv und Bibliothek zuständig ist. Also der ordnet dann die Sachen, die neu ankommen, die neu eingestellt werden müssen. Wir haben zahlreiche Archivbestände, die noch nicht aufgearbeitet sind. Die müssen wir aufbearbeiten, müssen wir aufarbeiten. Die werden dann aufgenommen, die werden in unseren Katalog aufgenommen, dass sie recherchierbar sind auf der Homepage. Und dann kommen eben aufgrund dieser Dinge, die wir aufbereitet haben, kommen dann eben rückwirkend Anfragen, die ich zwar bearbeite, aber wenn es dann also konkrete Dinge gibt, wie ich brauche einen Scan von Buch X oder Y oder von der Quelle, dann macht das mein Kollege, fummelt es sozusagen zurecht und schickt das dann zu. Also da arbeiten wir alle drei Hand in Hand. Während die Kollegin vielleicht die formale Organisation macht, mache ich dann die inhaltliche Organisation. Ja. Während der andere Kollege Scans anfertigt, bereite ich das vor, dass das gemacht werden kann. Also das gehört alles irgendwie zusammen natürlich.
Okay. Praktikanten und FSJ haben Sie nicht?
Doch, haben wir.
Oh.
FSJ haben wir nicht, aber wir haben
wissenschaftliche.
Ja, nee, aber ja, wir haben Praktikanten.
Ja.
Also das sind wir haben auch Leute
aus der Schule oder aus dem Studium?
Also manchmal haben wir Leute aus der Schule, aber die sollten schon ein bisschen älter sein. Mhm. Dann haben wir natürlich Leute aus dem Studium.
Mhm. Gibt es da eine Mindestzeit, also mindestens 6 Wochen?
Nahtführer nicht, aber normalerweise gibt das ja auch schon die Organisationsform, wo die Leute drin tummeln. Also zum Beispiel.
Bei der Schule ist es meist 2.
Bei der Schule ist es dann klar und bei der Praktikum im Studium sind es dann 3 Wochen, 4 Wochen oder so.
Okay.
Dann haben wir Praktikanten. Dann haben wir manchmal Leute, die wieder in den Beruf einsteigen.
Mhm.
Also von anderen Organisationen, die dann fragen, ob wir Leute betreuen können, die versuchen wieder in den Beruf einzusteigen. Das machen wir, aber nur dann, wenn wir auch entsprechende Möglichkeiten zur Arbeit hier haben. Das ist auch nicht immer gegeben. Ne? Manchmal haben wir eben Sachen, da denken wir, ja, das kann man machen. Aber wenn wir nichts haben zum Aufarbeiten, dann geht das eben nicht. Ne? Was wir dann auch haben, sind, das haben wir regelmäßig, Praktikanten vom Landesarchiv Hannover. Mhm. Denn die Leute, die da ihre Ausbildung machen, müssen im Rahmen ihrer Ausbildung mehrere Wochen ein Praktikum in einem nicht staatlichen Archiv machen. Und da bleiben jetzt eigentlich nur Betriebsarchive, was es ja nicht so häufig gibt.
Ja.
Für Kirchenarchiv, also die Kirchenarchive sind dann zum Beispiel, da gibt es auch nicht so viel, mhm, Hannover mal 1. Und dann gibt es eben also unseres, das ist Niedersächsisches Institut für Sportgeschichte als Archiv. Und wir haben mit denen einen guten Austausch und das machen wir schon seit Jahren. Also die machen das, glaube ich, auch ganz, ganz gerne bei uns, weil das ja relativ, naja, familiär ist und weil wir damit uns mit den Leuten ziemlich intensiv hinsetzen können und weil wir auch von denen profitieren, denn das sind ja praktisch die Fachleute, die das lernen. Die haben dann manchmal noch für uns
einen Tipp. Absolut, ja, da kriegt man nochmal so einen Anreiz oder nochmal einen Impuls, wie es jetzt vielleicht gehandhabt wird oder vielleicht das ein oder andere Programm, das man sich überlegt, dass man vielleicht dann nochmal wechselt in Zukunft. Aber also ich muss mal das kurz beschreiben, also es ist ja hier tatsächlich halb Museum, halb Bibliothek. Also hier gibt es tatsächlich Räumlichkeiten, wo alles nebeneinander in langen Reihen steht und sehr, sehr stark geordnet. Also hier ist wirklich Ordnung drin. Und ich glaube, sonst wäre es ja auch sehr schwierig, halt ein Archiv zu pflegen und auch da Sachen rauszusuchen. Aber das ist wirklich sehr beeindruckend, was Sie hier haben. Worüber würden Sie sich denn in Zukunft freuen? Also gibt es denn etwas, was Ihnen noch fehlt in Ihrer Sammlung? Oder ist es generell, dass Sie sich freuen würden, wenn man an Sie denkt?
Also wir arbeiten unheimlich gerne mit Vereinen zusammen, weil das eine unglaublich sinnvolle Tätigkeit ist. Und die ist auch ausgesprochen bereichernd. Und wir helfen auch, das ist unsere Aufgabe. Also wir haben natürlich auch andere Tätigkeiten. Wir halten auch Vorträge an, was weiß ich, Universitäten oder auf Tagungen oder so. Wir schreiben unheimlich viel Aufsätze und so weiter. Aber mit Vereinen und Verbänden zusammenzuarbeiten ist etwas, was, glaube ich, beide Seiten unheimlich bereichert. Und wir nehmen es ausgesprochen sportlich und wir versuchen, jede Anfrage zu beantworten. Mhm. Größeres Projekt in den nächsten 2 Jahren. Wir haben für den Deutschen Ruderverband, der auch hier im Haus ist, die haben uns einen Auftrag gegeben. Wir sollten versuchen, die nationalsozialistische Belastung des Deutschen Ruderverbandes im Dritten Reich zu erforschen. Das haben wir gemacht. Das war ausgesprochen motivierend und anstrengend und schwierig. Das ist eine Studie geworden, die hat 40 Seiten. Die steht mittlerweile auf der Homepage des Deutschen Ruderverbandes. Da gab es Diskussionen und Debatten um einzelne Belastungen. Kann man sich natürlich vorstellen, dass da zum Beispiel also so ein Bildungsauftrag, das ist immer sehr interessant. Und dann haben wir unheimlich oft Anfragen, die uns einfach selber unheimlich befriedigen, weil wir glücklich sind, dass wir es rausbekommen haben. Achso. Das sind natürlich Sachen, das sind so Windungen, wo wir erst denken, das kriegen wir nicht raus, aber wir versuchen das und manchmal kriegen wir das eben doch raus. Ich erinnere mich da vor mehreren Jahren, Es gibt südlich von Hildesheim einen kleinen Ort, der heißt Heckenbeck.
Okay.
Und da gab es mal einen Turnverein aus 1920er Jahren und da kam ein Ortsheimatpfleger, glaube ich, der wollte genau wissen, ob wir rauskriegen könnten, wann dieser Verein, über den es überhaupt keine Unterlagen gab, gegründet worden ist und welche die Vorsitzenden waren. Und da mussten wir also fast schon detektivische Arbeit leisten. Wir mussten rauskriegen, es war ein Turnverein, das wussten wir, weil der ungefähr gegründet worden war, wussten wir auch. Aber wir hatten überhaupt keine Unterlagen. Die Turnvereine sind genau wie heute damals geordnet in Kreisen und Bezirken.
Ja.
Da mussten wir rauskriegen, zu welchem Kreis der gehörte. Und das mussten wir in historischen Unterlagen machen. Das haben wir dann rausgekriegt. Und damals war das so, der Turnverein, die Turnverbände hatten relativ viel Geld. Die haben praktisch Kreiszeitungen, Turnkreiszeitungen gehabt.
Aha.
Und diese Turnkreiszeitungen sind nicht immer überliefert. Die sind nur in manchen Bibliotheken überliefert. Wir haben auch nicht alle und nur bestimmte Ausgaben. Und dann haben wir versucht, rauszukriegen, wo wir eine Ausgabe aus dieser Zeit finden, weil in diesen Kreisturnzeitungen immer Statistiken drinstehen, Mitgliederstatistiken und Vereinsstatistiken. Und da haben wir sage und schreibe ein halbes Jahr gebraucht, bis wir tatsächlich die richtige Zahlschrift vorliegen haben. Und da stand es auch tatsächlich drin. Es war zwar nur eine Zeile, Gründungsdatum, wie viele Mitglieder, Männer, Frauen, Jugendliche und die Namen der Vereinsvorstände, wir haben es tatsächlich rausgekriegt. Und das ist dann etwas, was es dann selber natürlich unglaublich beglückt, so etwas rauszukriegen. Und dann ja. Freuen wir uns, wenn die Leute sich freuen, die Adressaten der Anfragen natürlich auch. Ne?
Ist das denn auch, wandert das dann auch gleichzeitig beim Landessportbund in dem Archiv? Also weil dort... Wer nicht im Vorstand arbeitet, der weiß nicht, dass man im LSB-Net, heißt es ja mittlerweile, dort die Funktionen hat beschrieben sind und dort auch die ehemaligen Vorstände ja auch noch archiviert sind. Die werden ja nicht gelöscht sofort, sondern halt, das ist ja halt irgendwie auch ein Werdegang. Und ist es da denn dann auch behaftet, weil wenn der Verein zum Beispiel aufgelöst wird, wird der dort auch archiviert? Also wird der auch für die Zeit
ja, klar. Also die,
dann auch nachgetragen oder wie ist das?
Also die Auflösung wird natürlich registriert. Es gibt da Vereinsakten und es ist so, dass, also das gilt natürlich nur für Vereine nach 45, die natürlich irgendwann beantragen, in den Landessportbund aufgenommen zu werden. Das ist dann also eine Antragsakte. Dann haben die normalerweise ihre Satzungen zugeschickt und dann gibt es manchmal noch Unterlagen, die sie zuschicken. Es gibt da relativ dünne Akten, also da ist nicht so viel zu holen, aber manchmal sind eben doch Gründungsdaten oder sowas drin.
Mhm.
Und die vielleicht die Vereine selber nicht mehr haben. Das ist dann, weil das eben schon vor 60 Jahren, 70 Jahren geschehen ist, die Aufnahmeantrag, da haben wir manchmal Unterlagen. Aber im Archiv des Landessportbundes sind zwar auch Vereinsunterlagen, aber der Schwerpunkt liegt eben tatsächlich auf der Organisation Landessportbund.
Ja, okay.
Ne? So, aber Vereinsunterlagen haben wir eben auch. Ja, wir haben mal in den 80er Jahren, da gab es ein großes Projekt hier, da gab es auch kein Internet und so weiter und gar nichts. Da haben wir über AWM-Kräfte damals sind Leute losgelaufen von uns und haben versucht, so viel wie möglich sporthistorische Unterlagen zu registrieren, die sich in niedersächsischen Archiven, auch Vereinsarchive und Privatsammlungen befinden. Das kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, das haben wir auch nicht ganz geschafft, aber wir haben einen Großteil davon damals untersuchen können. Wir haben unglaublich viel Kopien gemacht, wir haben Sachen abfotografiert und wir haben jetzt ein riesiges Archiv, das ist tatsächlich, haben wir mittlerweile, weil es natürlich alte Fotos waren, auf PDF, eine Sammlung von 600.000 PDF-Blättern.
Oh,
die zum Teil auch Protokolle von Vereinen beinhalten oder andere Sachen oder Fotos oder so. Und zum Teil haben wir Material, die Vereine heute selber nicht mehr haben, weil es in dieser Zeit irgendwie verloren gegangen ist. Also wir haben schon Zugriff auf ziemlich viel Vereinsding und deswegen können wir eben auch relativ häufig Anfragen positiv beantworten.
Sie hatten vorhin mehrere Wettbewerbe angesprochen und der eine Wettbewerb, der gilt ja auch für unsere Vereine und Verbände. Da gibt es aber noch einen anderen, der nennt sich Dr. Bernhard Zimmermann-Preis für beste sportgeschichtliche Arbeit. Können Sie da einmal kurz drauf eingehen? Ist das nur bezieht sich das nur auf Abschlussarbeiten, die im Rahmen eines Studiums angefertigt wurden, werden? Oder ist das auch für normale Vereine?
Nein, das muss nicht sein. Es kann auch für Sammler oder für Laien oder für Vereinsinteressierte oder für Sportinteressierte sein, die akribisch es geschafft haben, über irgendwas zusammenzutragen. Zum Beispiel, wir hatten mal, also das ist mittlerweile ein bisschen eingeschlafen, weil es mittlerweile nicht mehr so viel von diesen Arbeiten gibt. Aber ich erinnere mich, wir hatten mal vor 15 bis 20 Jahren hat mal der Matthias Schachtschneider, es war ein Lehrer, der in Oldenburg gelebt hat, der aber auch ein Vereinsmensch, hat sehr viele Vereinsverschriften geschrieben, aber dann hat er sich zu einem großen Wurf durchgerungen und hat tatsächlich die Sportgeschichte der Stadt Oldenburg geschrieben. Das ist ein riesiges Ding geworden und er hat dann was eingereicht und er hat dann ja als nicht ausgebildeter Sporthistoriker, also als Vereinsmensch, hat er praktisch so einen Preis gewonnen. Also so etwas haben wir auch, also Dinge, dass nicht nur auf Abschlussarbeiten eingereicht werden oder veröffentlichte Sachen von Leuten, die da vielleicht ziemlich Bescheid wissen oder das fachlich machen, sondern eben auch von Leuten, die sich privat dafür interessieren oder da so eine private Leidenschaft haben oder so. Da stehen nämlich oft sehr viel sehr interessante und sehr gute Sachen drin und so weiter. Sowas machen wir auch.
Ist denn das Nisch eigentlich auch gut vernetzt mit anderen, ja, Isches? Keine Ahnung, also in Deutschland, wie viele Institute gibt es in sporthistorischer Hinsicht?
Also es gibt das, was wir sind, ein Verein oder eine außeruniversitäre Institution, die an die Sportorganisation angeschlossen ist. Das gibt es tatsächlich nur zweimal. Das andere ist das Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg.
Ah.
Das ist unser Schwester Institut.
Die auch Vorreiter? Also hat man sich dort angelehnt oder ist andersrum? Oder ist man gleichzeitig
gestanden? In den 90er Jahren. Also die haben sich bei uns informiert, wie man sowas macht. Aber jetzt stehen, mit denen haben wir ja gute Kontakte. Andere Landessportbünde haben so etwas nicht. Die haben einzelne AGs. Also es gibt zum Beispiel eine AG Geschichte im Landessportbund Hessen. Dann gibt es in anderen, ich glaube in Thüringen gibt es so etwas. Aber das ist nicht als Institut, sondern das sind einzelne Leute, die sich um die Geschichte des Sportes in dem Bundesland oder beziehungsweise im Landessportbund kümmern. Das gibt es. Dann gibt es ein paar Sportmuseen, ein Sportmuseum Köln, Sportmuseum Berlin, Sportmuseum Leipzig. Mhm. Dann haben wir im Harz ein paar Skimuseen und so weiter. Es gibt Heimat- und Skimuseen, Heimat- und Sportmuseen. Da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Es gibt ein Fahrradmuseum, es gibt Fußballmuseen und so weiter. Also etwas gibt es, aber so eine Institution, also die als Archiv arbeitet, das gibt es relativ selten. Mhm. Aber wir haben mit all diesen Leuten Kontakt, weil wir einen Dachverband haben, die sogenannte DAGS, D-A-G-S, das ist eine Abkürzung, das ist in der Versammlung Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Sportmuseen, Sportinstitutionen und sportgeschichtliche Sammlungen. An die kann man sich wenden, die haben auch eine Homepage und da haben wir so einen losen Kontakt und wissen also genau, wer wo sitzt und wer was macht und können uns in der Regel untereinander verständigen.
Okay.
Also wir schieben uns da manchmal auch Anfragen zu oder so, wenn wir wissen, die können das besser, die haben da mehr Ahnung, die wissen da besser Bescheid. Wir haben Tagungen zusammen, wir treffen uns und so weiter. Das ist eine Dachorganisation von sporthistorischen Organisationen, die nicht universitär gebunden sind, sondern praktisch aus Initiativen, auch aus dem Sport, Initiativen entstanden sind. Ne?
Wie sieht das international aus? Ist man da auch vernetzt? Hat man da auch Beziehungen oder fährt man zum Kongress? Oder?
Oh, da haben wir relativ wenig Beziehungen. Die Bezüge liegen dann darin, dass Leute aus anderen Ländern unsere Bestände nutzen, weil wir eben unsere Bestände zum Teil, was ich eben sagte, Freikörperkultur, Wrestling, andere Sachen international ausgerichtet sind. Mhm. Das haben wir. Es gibt zwar zwei sporthistorische internationale Sportgeschichtsorganisationen, die aber eher universitär ausgerichtet sind. Da partizipieren wir nicht so. Obwohl wir das auch registrieren und da zum Teil auch manchmal irgendwas beitragen.
Mhm.
Und dann gibt es eben, also jetzt zum Beispiel, das ist interessant, wir haben die Freikörperkulturausstellung in Hannover. Es gibt in Marseille parallel eine Ausstellung zur französischen Freikörperkultur. Ganz zufällig. Und da haben wir im Vorfeld, weil die eben viele Sachen wissen wollten, denen auch Material geliefert, die sie für ihre Ausstellung brauchten. Und da haben wir auch ein, zwei Beiträge für deren Katalog geschrieben. Also so etwas, das entsteht dann nur punktuell auf Bedarf und auf Anfrage, wenn man es gerade braucht. Aber dann funktionieren solche Sachen natürlich. Ne?
Vielleicht hätte ich das gleich am Anfang fragen sollen, aber das Nisch, also N-I-S-H geschrieben in großen Lettern, das ist ja das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte. E.V., weil Sie sagen, ja, das ist ein Verein. Aber das H am Ende, das ist ja, wenn ich richtig recherchiert habe, Hoya.
Ja, das steht für Hoya. Hoya ist ein kleiner Ort zwischen Nymphenburg und Verden an der Weser. Die haben auch Sportvereine und so weiter. Aber in Hoya hat damals einer derjenigen gesessen, die zu den wesentlichen Mitbegründern des Instituts gehörten. Und das war der Hans Fritsch. Der Hans Fritsch war mehrere Male deutscher Meister im Zehnkampf in den frühen 30er Jahren und hat 1936, glaube ich, bei den Olympischen Spielen, war der, glaube ich, der Fahnenträger. Hat sich in dieser Gruppe ehemaliger Olympiateilnehmer betätigt. kam dann mit dem Internen Sportbund in Kontakt, kam dann mit Sporthistorikern aus Bremen, Hamburg, Göttingen in Kontakt und Hannover. Und daraus entspannte sich dann so eine Art Debattenforum, Diskussionsforum und die Überlegung, ob man nicht mal irgendwas für Niedersachsen sporthistorisch auf die Beine stellen sollte. Und weil er einer der Mitinitiatoren war, wurde der Verein in Hoya gegründet, deswegen das H. Und H für Hoya. Und dann sind wir 2011 nach Hannover gezogen und jetzt stünde rein formal gesehen H für Hannover, aber das müssten wir aber bevor Hans-Register ändern, das haben wir jetzt hier nicht gemacht oder so. Man kann das ja mitdenken, wenn man will.
Ja.
Also eigentlich sind wir das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte e.V., H, Hannover, wie auch immer.
Ich dachte, statt Sportgeschichte, Sporthistorie oder so.
Ja.
Historie.
Ja. Ja, muss ich nicht. Aber so.
Dann ist aber tatsächlich auch noch eine Frage nicht beantwortet. Oder jetzt wurde eine Frage beantwortet, und zwar, ob das Institut immer schon seinen Sitz hier hatte,
ja.
In dem Haus. Also das stimmt nicht, sondern der Landessportbund war ja auch erst auf der anderen Seite. Wir sind ja im Haus des Sports, Regionssportbund. Und da war ja der Landessportbund auch mit anderen Verbänden, hat dort angefangen. Und das NISCH war aber damals in Hoya angesiedelt. Und wann ist es hierher gewechselt?
2011 war das, glaube ich.
Ach, also mit Ihrer Stellung als...
Ich habe ein Jahr später angefangen. Die alte Garde war dann, ging auch in Rente, weil die das 30 Jahre lang gemacht haben. Und dann wurden eben neue Leute gesucht und so. Und das bot sich dann natürlich an. Und der Landessportbund ist natürlich auch in Ruhe immer dabei, weil in unserem Vorstand hat Sitz und Stimme immer ein Vertreter des Landessportbundes.
Okay.
Und auch ein Vertreter vom Innenministerium. Normalerweise ist der Sportreferent bei uns im Vorstand. Und normalerweise war früher immer der Geschäftsführer des Landessportbundes bei uns im Vorstand. Und heute ist es der Direktor ist das heute, René Drave. Der ist seit über 20 Jahren bei uns im Vorstand. Die vertreten praktisch ihre Institutionen bei uns und wir stimmen uns halt sehr nah ab, gerade weil wir eben auch das Archiv des Sportbunds bearbeiten und weil wir eben auch den Festschriften immer einiges beitragen, weil wir eben da auch eng zusammenarbeiten. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir uns da absprechen natürlich. Ne?
Ja, Herr Professor Dr. Bernd Wedemeyer-Kolbe, ich bedanke mich sehr herzlich für die letzten Minuten, die ich hier verbringen durfte, wo Sie mich so ein bisschen mitgenommen haben und auch unsere Zuhörer, was das NISCH eigentlich ist. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht dann nochmal zustande kommen könnte, diese Fahrradtour, dann würde ich sehr gerne auch mitmachen. Die letzten Worte lasse ich Ihnen, bevor wir uns verabschieden. Gibt es etwas, was Sie gerne unseren Vereinen und Verbänden mit auf den Weg geben möchten?
Ach, das weiß ich eigentlich. Das ist eigentlich das, was ich alles gesagt habe. Wir sind, wie gesagt, Bildungsträger. Wir stehen gerne für Vereine und Verbände zur Verfügung, arbeiten gerne mit ihnen zusammen und die wenden sich auch an uns. Und was ich mir eben wünsche, ist eben, dass wir weiterhin so eine gute Zusammenarbeit haben, dass wir den Leuten helfen können, dass sie bei uns irgendwie was finden, was sie suchen und dass wir da zusammen irgendwie weiterkommen. Das wäre mir wichtig, dass wir zusammen eben einfach weiter die Sportgeschichte in Niedersachsen schreiben und archivieren können. Also das ist eine Sache, die mir wichtig ist.
Schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Bis demnächst.
Okay, danke.
Danke. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt's wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.